Stell dir doch mal vor, du hältst also einen dieser richtig dicken, glänzenden Urlaubskataloge in den Händen.
Oh ja, diese klassischen Hochglanzwälzer.
Genau, die. Und auf der einen Seite siehst du da dieses absolute Traumbild, also du selbst, ganz lässig, in so einem weißen, leicht im Wind wehenden Leinenhemd.
Mhm.
In der Hand hast du natürlich ein sündhaft teures Glas Champagner, während die Sonne so richtig theatralisch im azurblauen Mittelmeer versinkt. Es ist halt der absolute Inbegriff von Freiheit und Luxus.
Wobei man sagen muss, dass auf der anderen Seite des Katalogs ja oft dein innerer, sehr lauter Bedenkenträger sitzt. Der flüstert dir dann unentwegt das Wort Senioren-Kaffeefahrt ins Ohr, weißt du?
Ja, total.
Der beschwört dann geradezu apokalyptische Bilder herauf. Von so einer in funktionales Beige gekleideten Armee, die dann pünktlich um 17.30 Uhr gnadenlos und mit ausgefahrenen Ellbogen das Buffet stürmt.
Und das ist echt die perfekte Ausgangslage für unsere heutige ausführliche Erkundung. Schön, dass du zuhörst. Wir wollen nämlich klären, wie es so eine gigantische, schwimmende Stahlkiste eigentlich schafft, unsere alltäglichen Identitäten komplett auszulöschen.
Absolut. Und uns in wild gewordene, revierverteidigende Kreaturen zu verwandeln.
Ganz genau. Wir nehmen heute diese bizarre Soziologie eines Kreuzfahrtschiffs mal komplett auseinander. Und als Reiseführer nutzen wir dafür das Buch Leinenlos, der ultimativ unterhaltsame Kreuzfahrtguide von Guido Ermerz.
Ein wirklich großartiges Buch.
Aber eine kurze Warnung vorab, wer hier heute eine bierernste, kritische Abrechnung mit der Schifffahrtsindustrie erwartet, der ist auf dem falschen Deck gelandet.
Definitiv. Das machen wir heute nicht.
Nö. Wir schauen uns nämlich die absurd komischen, psychologischen und vor allem die ganzen logistischen Phänomene an. Also all das, was unweigerlich entsteht, wenn man tausende Menschen mit völlig diametralen Urlaubsvorstellungen auf wirklich engstem Raum zusammensperrt.
Wobei man da direkt am Anfang mal ein riesiges historisches Vorurteil beerdigen muss. Also diese Zeiten, in denen der Rollator das dominante Fortbewegungsmittel auf den Fluren war,
ja,
und die höchste Form der Abendunterhaltung in einer stillen Partie Bridge bestand, die sind auf diesem modernen Meeresriesen einfach schlichtweg vorbei. Der Autor beschreibt das auch sehr treffend. Aus diesen Schiffen sind gigantische, hochkomplexe Kleinstädte geworden. Riesigen Wasserparks und einer derartigen Anzahl von Decks, dass man nach 14 Tagen noch immer nicht weiß, wo eigentlich die Bibliothek ist.
Man verläuft sich ständig.
Genau. Und selbst diese klassische Angst vor Klaustrophobie oder eben auch vor ständiger Seekrankheit, die lässt sich angesichts moderner Stabilisatoren und dieser schieren architektonischen Masse eigentlich kaum noch aufrechterhalten.
Moment, aber genau da wird's doch spannend. Was passiert denn, wenn man jemanden, der all diese klassischen Vorurteile tief in sich vereint und Kreuzfahrten eigentlich abgrundtief verabscheut, auf genau so ein Schiff zwingt?
Ah, du meinst die Geschichte von Malte?
Ja. Das Buch liefert hier nämlich eine fantastische Fallstudie. Malte musst du dir vorstellen als den ultimativen asketischen Rucksacktouristen.
75 Liter Trekking-Rucksack, ne?
Richtig. Abgewetzte Sandalen. Und für ihn ist ein Urlaub erst dann wirklich authentisch, wenn er mindestens zweimal in einem kaputten, überfüllten Bus in den Anden übernachtet hat. Kreuzfahrten sind für Malte, und das ist echt ein grandioses Zitat aus dem Buch, betreutes Wohnen für Leute, die Angst vor der Welt haben.
Das ist eine sehr treffende Beschreibung für jemanden aus genau dieser Bubble.
Absolut.
Und seine Weltanschauung kollabiert dann natürlich in dem Moment, als seine Freundin ausgerechnet eine Mittelmeerkreuzfahrt gewinnt. Und er muss extrem widerwillig mitkommen. Diese Transformation, die Malte dann an Bord durchmacht, die ist nicht nur witzig, sie ist echt ein Paradebeispiel für unsere menschliche Anpassungsfähigkeit.
Boah, ich finde den Anfang so herrlich. An Tag 1 steht der Typ noch da wie so eine moralische Festung. Er verschränkt die Arme an der Reling und sucht geradezu verzweifelt nach Dingen, die er hassen kann, weißt du?
Ja, alles ist schlecht.
Genau. Das Wasser im Pool ist ihm zu unnatürlich blau. Die Kellner sind ihm viel zu freundlich, als dass das irgendwie echt sein könnte. Und aus purer sportlicher Integrität weigert er sich auch noch strikt, die Fahrstühle zu nutzen.
Wahnsinn.
Und wenn er dann am Buffet steht, starrt er völlig misstrauisch auf diese 8 verschiedenen Brotsorten, als ob sich dahinter irgendeine globale Verschwörung verbergen würde. Er ist im permanenten Widerstandsmodus.
Aber, und das ist der Punkt, dieser Widerstand kostet unglaublich viel Energie. Und das ist der psychologische Hebel, den das Schiff ansetzt. Unser Gehirn liebt einfach Bequemlichkeit. Bereits an Tag 2 bröckelt Maldes Fassade dann ja so langsam. Er holt sich ein Croissant, rechtfertigt das vor sich selbst aber noch als rein pragmatische Energiezufuhr.
Ja klar, nur für den Blutzucker.
Genau. Aber der tatsächliche Wendepunkt, also der absolute Zusammenbruch seiner ganzen Prinzipien, der passiert dann an Tag 3 auf Mykonos. Stell dir das mal vor. Normalerweise würde so ein Malte jetzt am Hafen stehen und eine gute Stunde lang mit irgendwelchen zwielichtigen Taxifahrern um den Preis in die Stadt feilschen.
Nur um dieses authentische Erlebnis zu haben.
Richtig. Aber stattdessen schaut er auf diesen vollklimatisierten Shuttlebus der Reederei. Und er steigt einfach ein. Kein Drama, keine Preisverhandlungen, keine prekären Lebensentscheidungen.
Und als er an diesem Abend dann zurück auf die Kabine kommt, da ist der alte Malte einfach weg. Verschwunden.
Er ist assimiliert.
Er trägt da plötzlich so ein frisch bebügeltes Poloshirt und hält ernsthaft einen Mai Tai mit einem kleinen Papierschirmchen in der Hand. Er versucht dann noch so ganz schwach zu argumentieren, dass es ja rein logisch unheimlich clever sei, den Koffer nicht jeden Tag neu packen zu müssen.
Die Ausreden fangen an.
Ja, und er gibt auch zu, dass die Dusche wirklich unverschämt viel warmes Wasser hat. Aber ab dem Zeitpunkt ist er völlig verloren. Er entwickelt am Buffet dann so eine militärische, strategische Effizienz und haut echt diesen Satz raus, du musst in Schichten denken. Das ist kein Essen, das ist Architektur.
Hammer. Was da noch völlig absurd wirkt, gipfelt dann am Ende der Reise ja in einer Szene, wo Malte fast weinend den Kapitän anfleht, das Schiff möge doch bitte einfach umdrehen und ihn nochmal nach Malta fahren.
Nein, oder?
Doch. Er bietet sogar an, als Gegenleistung das Deck zu schrubben.
Ich schmeiß mich weg.
Und er fängt übrigens auch an, aus den Handtüchern, die das Zimmermädchen drapiert, einen Hund zu formen. Den nennt er Bello und inszeniert ihn jeden Abend neu mit seiner eigenen Sonnenbrille.
Weißt du, wenn ich das so höre, wirkt das Kreuzfahrtschiff auf mich irgendwie wie so ein riesiger, schwimmender All-Inclusive-Algorithmus.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Oder? Dieser Algorithmus scannt dich quasi, findet deinen Schwachpunkt, also meistens eben diese Bequemlichkeit, und bricht dann jeden Widerstand. Weil diese absolute, reibungslose Versorgung letztlich echt jeden Hardcore-Individualisten weichkocht.
Das ist eine hervorragende Metapher. Dieser Algorithmus funktioniert halt so gut, weil er uns eine der größten Lasten unseres Alltags abnimmt, nämlich die sogenannte Decision Fatigue, also die Entscheidungsmüdigkeit.
Mhm, interessant.
An Land müssen wir ständig Entscheidungen treffen. Was essen wir? Wie kommen wir von A nach B? Ist das da sicher? Und auf dem Schiff übernimmt die Struktur diese kognitive Last einfach komplett. Das Gehirn merkt schnell, hey, ich muss keine Überlebens- oder Planungsentscheidungen mehr treffen.
Und dann schaltet es ab.
Genau. Es schaltet nahtlos in einen reinen Belohnungs- und Konsummodus um.
Okay, aber warte mal. Wenn das Schiff uns wirklich alle Sorgen abnimmt und uns in diesen super entspannten Belohnungsmodus versetzt, wie erklärst du dir dann diese absolut absurden sozialen Dynamiken an Bord? Denn dieser Algorithmus scheint ja nun wirklich nicht bei allen zu innerer Ruhe zu führen.
Nee, das stimmt. Emmets liefert in dem Buch ja eine regelrechte Passagiertypologie, die das komplette Gegenteil von Entspannung ist. Das liegt daran, dass der Abbau von Alltagsstress eben nicht zwangsläufig zu so einer buddhistischen Gelassenheit führt. Wenn die zivilisatorischen Regeln des Alltags plötzlich wegfallen, dann treten unsere grundlegendsten Instinkte und Archetypen viel offener zutage.
Aha.
Das Schiff wirkt hier also nicht als Gleichmacher, sondern eher als so ein sozialer Katalysator, der bestimmte Charakterzüge extrem verstärkt.
Und wie? Nehmen wir mal den Typus, den er Merz den Buffetzerstörer nennt. Das ist ein faszinierendes Phänomen. Für diesen Menschen ist der Urlaub absolut keine Erholung, sondern eine sportliche Herausforderung.
Die exklusiv auf dem Porzellanteller stattfindet?
Ganz genau. Da werden echt physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt. Der stapelt da allen Ernstes 2 Scheiben Roastbeef auf ein paar asiatische Frühlingsrollen und garniert das Ganze dann noch mit einem ordentlichen Klecks schwäbischem Kartoffelsalat.
Eine wilde Mischung.
Und dann gibt es als Gegenentwurf die Poolnixe. Die interessiert sich null für Landgänge oder irgendwelche antiken Ruinen. Ihr einziger Lebenszweck an Bord ist echt die maximale Aufnahme von UV-Strahlung auf einer strategisch perfekt ausgerichteten Liege.
Hinzu kommt dann noch der Kulturschnösel. Der verachtet das gesamte Animationsprogramm an Bord abgrundtief und belehrt stattdessen beim Abendessen seine Mitreisenden ungefragt über die feinen Unterschiede dorischer und ionischer Säulen.
Oh Gott, anstrengend.
Ja. Und nicht zu vergessen der Partypirat. Der unangefochtene König der abendlichen Silent Disco, der jeden Cocktail auf der Karte persönlich kennt. Das sind natürlich alles überspitzte Karikaturen, aber die Dichte dieser völlig unterschiedlichen Lebensentwürfe auf so einem begrenzten Raum, die ist schon enorm.
Absolut. Und genau diese Begrenzung führt uns zu der für mich unfassbarsten und echt absurdsten Disziplin an Bord. Es ist für mich das absolute Highlight des Buches, die Handtuchmafia.
Oh ja, ein Klassiker.
Stell dir diese Szene vor. Es ist 6.15 Uhr am Morgen. Das Schiff gleitet noch fast lautlos durch das dunkle Meer. Alles schläft, alles ist friedlich. Und dann, wie bei so einer militärischen Geheimoperation, huschen plötzlich Schatten über das noch feuchte Pooldeck.
Die Reservierer.
Genau. Menschen huschen von Liege zu Liege und markieren in einer Generalstabsoffensive ihr Revier. Da fliegen flauschige Reedereihandtücher durch die Luft. Taschenbücher von Dan Brown aus dem Jahr 2004 werden strategisch platziert und 1-Euro-Sonnenbrillen dienen als Platzhalter.
Und das alles nur, um danach sofort wieder für 4 Stunden ins Bett zu gehen?
Ja. Ich muss dich das echt fragen, wie kann das sein? Wenn alle so tiefenentspannt sind, weil dieser Schiffsalgorithmus für sie denkt, warum zum Teufel verwandeln sie sich um 6 Uhr morgens in blutrünstige Jäger? Es gibt doch eigentlich genug Liegen.
Da beobachten wir ein ganz klassisches Phänomen der Verhaltensforschung, nämlich die künstliche Ressourcenknappheit.
Okay.
Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es mathematisch gesehen genug Liegen für alle gibt. Wichtig ist nur die wahrgenommene Knappheit der Premium-Liegen. Also jener Liegen, die den perfekten Winkel zur Sonne und die ideale Nähe zur Bar haben.
Ah, die Filetstücke quasi.
Richtig. An Land haben wir Platz, wir können ausweichen. Aber auf dem Schiff sind diese Premium-Plätze eben strikt limitiert. Das Gehirn, das ja durch diesen fehlenden Alltagsstress total unterfordert ist, sucht sich einfach eine neue Aufgabe. Es verfällt in ein territoriales Jäger- und Sammlermuster.
Das ist krass.
Nur jagen wir eben keine Mammuts mehr, sondern Liegen. Und wir sammeln kein Feuerholz, sondern Roastbeef am Buffet.
Was für ein Wahnsinn.
Das Buch empfiehlt übrigens eine sehr radikale Gegenmaßnahme gegen diese Mafia. Den Mut zur freundlichen Eskalation. Wenn ein Handtuch 30 Minuten lang ungenutzt auf einer Liege liegt, soll man es einfach feinsäuberlich zusammenlegen und den Platz übernehmen.
Das berühmte 30-Minuten-Gesetz. Dafür braucht man aber echt Nerven aus Stahl, wenn der Besitzer dann um 11 Uhr aus seinem Tiefschlaf auftaucht und sein Revier verteidigt.
Das stimmt.
Aber lass uns mal einen großen Schritt zurückgehen. Bevor wir nämlich auf dem Deck um Handtücher kämpfen können, müssen wir diese Reise ja überhaupt erstmal buchen. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, dass unser Gehirn schon Monate vor der Reise komplett gehackt wird.
Absolut. Die erste psychologische Hürde ist da oft die Kabinenwahl. Herr Merz widmet sich ja ausführlich der klassischen Innenkabine, die von vielen spöttisch als fensterlose Dunkelkammer bezeichnet wird.
Ja, klingt ja auch nicht so geil.
Interessanterweise zeigt er aber, dass sie nicht nur was für Sparfüchse ist. Da es absolut kein natürliches Licht gibt, bietet diese Kabine echt den besten, ungestörtesten Tiefschlaf deines Lebens. Der Körper verliert völlig das Gefühl für den zirkadianen Rhythmus.
Oh wow.
Die Gefahr dabei ist aber ein selbstgemachter extremer Jetlag. Du wachst auf, fühlst dich topfit, trittst aus der Kabinentür auf den Flur und stellst dann völlig schockiert fest, dass es bereits 14.30 Uhr nachmittags ist und das Mittagsbuffet gerade abgebaut wird.
Oh nein, aber das ist ja noch harmlos. Die wirklich große philosophische Krise bei der Buchung, und da habe ich mich beim Lesen fast weggeschmissen vor Lachen, ist das Getränkepaket.
Oh ja.
Die reine Psychologie des Freisaufens. Das ergibt für mich logisch echt überhaupt keinen Sinn. Der ganze Sinn eines Urlaubs ist es doch, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Warum zur Hölle machen sich die Leute dann völlig freiwillig zu ihrem eigenen Buchhalter, nur um so ein Getränkepaket zu besiegen?
Das sind wir ganz tief im Bereich der Verhaltensökonomie. Genauer gesagt bei Konzepten wie der Sunk-Cost-Fallacy, also der versunkenen Kostenfalle, und der Loss-Aversion, der Verlustangst.
Okay, erklär mal.
Wenn du ein All-Inclusive-Schiff buchst, ist alles im Preis drin, du denkst einfach nicht mehr an Geld. Aber wenn du bei anderen Reedereien ein Getränkepaket für, sagen wir, 300 Euro extra kaufst, verändert sich deine komplette intrinsische Motivation.
Inwiefern?
Du trinkst dann nicht mehr, weil du Durst hast oder weil der Cocktail gut schmeckt. Du trinkst, um einen Return on Investment zu erzielen.
Exakt.
Es entsteht diese völlig absurde innere Verpflichtung, die getätigte Investition wieder herauszuholen. Man verfällt in so eine Wirtschaftssimulation.
Ganz genau.
Plötzlich sitzt man da und rechnet sich die billigen Weißweinschorlen schön. Man bestellt am Nachmittag einen extrem zuckerhaltigen Maracuja-Saft, den man zu Hause nicht mal mit der Kneifzange anrühren würde, einfach nur, weil er im Paket inkludiert ist.
Ja, man muss das System ja schlagen.
Und am Ende des Tages steht man dann nachts um 12 eigentlich völlig übermüdet an der Bar und zwingt sich noch einen Gin Tonic rein, den man absolut nicht mehr will. Nur um das System scheinbar zu überlisten. Anstatt am Pool abzuschalten, arbeitet man quasi 8 Stunden am Tag hart gegen die Profitmarge der Reederei an.
Und das Faszinierende daran ist ja, die Menschen fühlen sich am Ende des Urlaubs regelrecht triumphierend, wenn die Bordrechnung am letzten Tag bei exakt 0 Euro liegt.
Ja, sie feiern sich.
Sie klopfen sich auf die Schulter. Dass sie dafür eine ganze Woche lang ihren Körper mit Getränken bestraft haben, die sie eigentlich gar nicht mögen, und permanentem Trinkstress ausgesetzt waren, das wird vom Gehirn völlig ausgeblendet. Es geht rein um das Gefühl der finanziellen Kontrolle.
Das ist wirklich Wahnsinn. Gut, wenn wir diese psychologischen Fallen bei der Buchung dann mal umschifft haben, müssen wir uns der puren Logistik widmen. Wie überlebt man eigentlich in diesem geschlossenen Ökosystem, ohne völlig den Verstand zu verlieren?
Da hat das Buch ja einiges zu bieten.
Ja, das Buch ist voll von diesen kleinen, unfassbar pragmatischen Packtipps, die scheinbar echt den Unterschied zwischen einem absoluten Traumurlaub und einem handfesten Nervenzusammenbruch ausmachen.
Ein sehr profaner, aber absolut lebensrettender Tipp betrifft die Stromversorgung. Die Kabinen haben nämlich extrem wenige Steckdosen. Du brauchst zwingend einen Mehrfachstecker.
Oh ja, Herr Merz nennt ihn den ultimativen Beziehungskrisevermeider. Stell dir das mal vor. 2 Personen in einer Kabine. Zusammen haben sie so 5 elektronische Geräte, vom Smartphone über die Kamera bis zum E-Reader, aber es gibt nur eine einzige freie Steckdose am Spiegel.
Das ist ein Albtraum.
Wenn in der Konstellation einer sagt, Schatz, steck mal bitte kurz dein Tablet aus, ich muss mein Handy laden, ich habe nur noch 12%, dann ist der handfeste Beziehungsstreit auf hoher See doch absolut vorprogrammiert.
Definitiv. Aber, und das betont das Buch sehr deutlich, es muss ein kompakter Würfelstecker ohne eigenes Kabel sein.
Ah, warum das denn?
Weil die Security beim Scannen der Koffer bei Steckdosenleisten mit Kabeln sofort in Panik gerät. Die denken dann, du willst in deiner Kabine das halbe Schiff neu verkabeln. Und wo wir gerade bei der Security sind, wer auf die Idee kommt, ein klassisches Reisebügeleisen mitzubringen, der kann sich direkt davon verabschieden.
Ach echt?
Ja. Die enden alle gnadenlos im sogenannten Raum der konfiszierten Träume. Das ist strengstens verboten wegen Brandgefahr.
Sehr gut zu wissen.
Ein weiterer brillanter Tipp für die Kabine sind übrigens starke Magnethaken. Weil die Wände der Schiffskabinen komplett aus Metall bestehen, kannst du dir mit diesen Haken innerhalb von Sekunden eine wunderbare, flexible Garderobe an jede beliebige Wand zaubern.
Oh, das ist ja smart.
Das rettet dich vor diesem gefürchteten Chaos, bei dem sich nach 3 Tagen alle getragenen Klamotten auf dem einzigen Kabinenstuhl zu so einem unansehnlichen Berg stapeln. Aber um ehrlich zu sein, das wohl größte logistische Spektakel einer Kreuzfahrt findet gar nicht im Verborgenen der Kabine statt.
Nee, wo dann?
Es findet draußen statt, beim Versuch, das Land rechtzeitig wieder zu verlassen.
Ah, du sprichst von den Pierrunnern. Für mich ist das ja die ehrlichste und ungeschminkteste Form von Entertainment, die so ein Schiff zu bieten hat.
Es ist großartig.
Passagiere, die sich entschieden haben, auf eigene Faust ein Land zu gehen, das lokale Bussystem von Neapel völlig überschätzt haben und sich nun im ultimativen Wettlauf gegen die unerbitterliche Zeit befinden. Das musst du dir bildlich vorstellen.
Mhm.
Oben auf Deck 12 stehen hunderte Passagiere, sicher bewaffnet mit ihren All-Inclusive-Cocktails, und schauen auf die Pier hinunter wie römische Kaiser bei einem Gladiatorenkampf.
Eine Arena?
Absolut. Sie bejubeln oder bemitleiden die schwitzenden Zuspätkommer, die da unten mit wehenden Plastiktüten voller Souvenirs echt um ihr Leben rennen. Während der Kapitän schon bedrohlich das Horn betätigt und diese schwere Stahlklappe der Gangway millimeterweise hochgezogen wird.
Das ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Moment, das klingt doch jetzt fast so, als wäre pure Schadenfreude, also dieses Zusehen beim Scheitern anderer, das eigentliche emotionale Highlight an Bord.
Das ist eine sehr scharfe Beobachtung. Ja, es ist schon eine faszinierende Mischung aus kollektivem Zirkus und purer Schadenfreude. Aber es zeigt eben auch eine psychologische Grenze auf.
Inwiefern?
Naja,
Das Schiff mag ein verwöhnender Algorithmus sein, aber es ist eben auch ein gnadenlos pünktlicher Algorithmus. Es wartet auf niemanden, es ist ein unerbittliches Metronom. Und genau aus diesem Grund rät der Autor auch so eindringlich zur sogenannten Einen-Tag-Vorher-Regel bei der Anreise zum Starthafen.
Ah, okay.
Wer meint, er könnte am selben Tag individuell anreisen, der tauscht die geplante Erholung sofort gegen pures Adrenalin ein. Wenn dein Flug Verspätung hat, ist das Schiff weg. Der Puffer eines Vorabhotels ist da echt die beste Investition in die eigene mentale Gesundheit.
Das leuchtet absolut ein. Die harte Realität des Fahrplans halt. Und wenn man dann nach all diesem Stress, also nach den Landgängen, dem gnadenlosen Buffetkampf und dem Bangen um die Abfahrtszeit so richtig abschalten will, führt der Weg unweigerlich in den Spa-Bereich des Schiffes.
Oh ja.
Aber wie uns das Buch in einer grandiosen Episode lehrt, ist auch dieser Versuch der völligen Entspannung vor katastrophalen Missverständnissen nicht sicher.
Ich muss unbedingt diese Anekdote von Herbert erzählen.
Oh, bitte.
Das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie deutsche Gründlichkeit mit der pragmatischen Realität internationaler Wellnessangebote kollidiert.
Ganz genau. Also pass auf. Herbert, ein gestandener deutscher Passagier, spaziert im viel zu großen weißen Frottee-Bademantel in den Spa-Bereich, weil ihn akute Rückenprobleme plagen. Dort trifft er auf die Masseurin, die aus Asien stammt und wahrscheinlich am Tag 50 Leute durchknetet.
Mhm.
Sie fragt ihn auf Englisch, wo das Problem liege. Und Herbert, anstatt einfach auf seinen Rücken zu deuten, fängt an, präzise und fast schon im Duktus eines Chefarztes von seinem Lendenwirbelbereich, muskulären Dysbalancen und dem Ischiasnerv zu dozieren. Er erwartet quasi eine echte orthopädische Diagnose.
Und die Masseurin versteht natürlich kein einziges dieser hochtrabenden Worte.
Nein, null. Sie lächelt freundlich und bedeutet ihm kurzerhand, sich einfach flach auf den Bauch zu legen, damit sie anfangen kann.
Was Herbert dann natürlich völlig überfordert, weil sein Mitteilungsbedürfnis nicht befriedigt wurde. Er fühlt sich nicht behandelt, sondern nur abgefertigt.
Richtig. Und dann geht die Massage los. Und die Masseurin hat offenbar Hände aus purem Stahl. Herbert, dem echt die Tränen in die Augen schießen, ruft in dieses kleine Atemloch der Massageliege: Stopp, zu stark, weniger Power.
Oh nein.
Doch, aber hier schlägt die Sprachbarriere erbarmungslos zu. Die Masseurin hört nur das englische Wort Power, denkt, der große Europäer will eine noch intensivere Sportmassage und freut sich total über das vermeintliche Kompliment.
Ich brech ab.
Herbert schreit verzweifelt, weniger. Aber das wird als Aufforderung für mehr Ellbogeneinsatz interpretiert. Es ist ein totales kommunikatives Desaster. Herberts verzweifelter Versuch, die Kontrolle über seinen Körper zu behalten, endet in einer unfreiwilligen Tortur.
Und die Absurdität dieser Situation erreicht ja kurz darauf ihren absoluten Höhepunkt, als Herbert den Spa-Bereich verlässt und in den Fahrstuhl steigt.
Oh, diese Szene ist so filmreif. Er steht da im Fahrstuhl, völlig zerknautscht, traumatisiert und nach Öl riechend in seinem Bademantel. Auf dem nächsten Deck geht die Tür auf. Und wer steigt ein? Chantal Chiffon.
Eine Erscheinung.
Eine knapp 2 Meter große Drag Queen in einem bodenlangen Paillettenkleid und einer zuckerwattenfarbigen Turmfrisur. Das ist der gebuchte Show-Act für das Abendprogramm im Theater. Sie mustert den armen Herbert von oben bis unten und fragt mit tiefer Baritonstimme: Na Süßer, auch gerade erst aus der Werft gekommen?
Herrlich.
Und Herbert, immer noch völlig in seiner Hypochonderblase gefangen, fängt wieder an, von seinem Ischias zu erzählen. Daraufhin rät ihm Chantal kurzerhand zu einem stramm geschnürten Korsett und ordentlich Panzertape. Da würde sich dann garantiert nichts mehr verschieben.
Das ist die Essenz dieses unglaublichen Mikrokosmos. Ein pensionierter Oberstudienrat mit Rückenschmerzen und eine Drag Queen im Vollglamour teilen sich auf dem Atlantik einen Fahrstuhl und fachsimpeln völlig selbstverständlich über Orthopädie.
Ja, das ist einfach fantastisch.
Das illustriert so wunderbar die durchlässige Grenze zwischen der spießigen Normalität und dieser absoluten Showwelt an Bord. Nichts ist normal, aber alles wird toleriert.
Mhm.
Doch jede Reise, egal wie absurd und glitzernd sie auch sein mag, die muss unweigerlich enden. Und Ermerz beschreibt dieses bittere Ende sehr treffend als das Kofferkomplott.
Oh ja, das Kofferkomplott.
Das ist logistisch echt nochmal richtig fies am Schluss.
Am Vorabend der Abreise müssen alle Passagiere ihre Koffer nämlich fertig gepackt vor die Kabinentür stellen. Die Crew sammelt diese dann in der Nacht ein, um das gigantische Ausladen am nächsten Morgen logistisch überhaupt bewältigen zu können.
Klar.
Man behält also nur ein winziges Handgepäckstück bei sich in der Kabine.
Und genau hier passiert der klassische, absolut unverzeihliche Anfängerfehler. Die Leute geraten in Panik, wollen bloß nichts vergessen und packen in der Hektik wirklich alles in den großen Koffer ein. Die Jeans, das Hemd, die Straßenschuhe, ja sogar die Socken. Alles verschwindet auf dem Gang.
Tja, und das Resultat?
Das Resultat dieses Fehlers ist am nächsten Morgen die absolute, unausweichliche Höchststrafe. Der Walk of Shame.
Oh Gott, ja.
Passagiere, die unfreiwillig als FKK-Aktivisten im seidenen Bordpyjama oder im viel zu kurzen weißen Hotelbademantel über die hell erleuchteten Flure schleichen müssen, um irgendwie zum Frühstück oder zum Ausgang zu kommen, weil sie schlichtweg nichts mehr zum Anziehen haben. Ein herrlich peinliches Bild.
Es ist wirklich der logistische Endgegner einer jeden Reise. Genauso ernüchternd wie der Blick auf die finale Endabrechnung, die einem lautlos am letzten Morgen unter der Kabinentür durchgeschoben wird.
Ah, die Rechnung.
Da stehen sie dann schwarz auf weiß, die ganzen kleinen psychologischen Aussetzer der letzten Tage. Der vierte Espresso außerhalb des Getränkepakets, der sündhaft teure Feuchtigkeitscreme-Einkauf im Spa. Das ist der Moment, in dem die Realität den Passagier schlagartig einholt.
Und der Schiffsalgorithmus seine Schuldigkeit getan hat.
Genau.
Ja, und wenn man dann endlich von Bord geht und wieder festen Boden unter den Füßen hat, leidet man plötzlich an der sogenannten Landkrankheit. Das Gehirn hat sich so sehr an das ständige leichte Schaukeln gewöhnt, dass es sich jetzt echt weigert, das Stillstehen der Erde zu akzeptieren.
Man wankt hin und her.
Man schwankt wie betrunken zum Transferbus und ertappt sich dann dabei, wie man gedanklich eigentlich schon die nächste Route sucht. Wahnsinn. Lass uns das Ganze mal abschließend zusammenfassen.
Gern.
Leinen los. Von Guido Ermerz ist ein wirklich grandioses, extrem liebevolles und vor allem witziges Porträt dieser völlig isolierten Kreuzfahrtwelt. Es liefert dir echte Insider-Tipps, wie zum Beispiel die Wahl der Sandwich-Kabine, also einer Kabine, bei der du sowohl über als auch unter dir nur andere Kabinen hast, um den Lärm von Bars oder dem Pooldeck komplett auszusperren.
Sehr wichtiger Tipp.
Und das alles ist fantastisch verpackt in Anekdoten, bei denen man wirklich Tränen lacht. Von uns gibt es dafür eine ganz klare Leseempfehlung.
Dem kann ich nur zustimmen. Das Buch dekonstruiert diese schwimmende Welt auf eine so charmante Art, dass es einem jegliche Berührungsängste nimmt. Es bereitet den Leser perfekt auf alle Eventualitäten vor, sei es nun die strategische Abwehr der Handtuchmafia oder die Überlebensregeln am abendlichen Buffet.
Ganz genau. Egal, ob du schon 5 goldene Kundenkarten von verschiedenen Reedereien besitzt und jede Route in- und auswendig kennst, oder ob du dich bisher, genau wie unser Rucksacktourist Malte, standhaft geweigert hast, einen Fuß auf so eine schwimmende Stadt zu setzen, dieses Buch ist ein echtes Erlebnis und zeigt, wie wir Menschen wirklich ticken, wenn man uns den Alltag einfach wegnimmt.
Und genau dazu möchte ich dir, lieber Zuhörer, zum Abschluss noch einen etwas tiefer gehenden Gedanken mit auf den Weg geben. Den kannst du für dich selbst gerne mal durchspielen. Ein Kreuzfahrtschiff nimmt uns ja, wie wir besprochen haben, all unsere alltäglichen Pflichten ab.
Mhm.
Wir müssen nicht einkaufen, nicht kochen, nicht putzen, wir müssen nicht einmal navigieren. Wenn wir also in diesen Zustand der absoluten reibungslosen Bequemlichkeit fallen und unsere Handlungen fast nur noch von unseren grundlegenden Instinkten gesteuert werden, ist so eine Kreuzfahrt dann nicht vielleicht das ehrlichste psychologische Labor der Welt? Welche Maske würde bei dir fallen, wenn du da draußen auf dem offenen Ozean bist und dich niemand aus dem Alltag beobachtet?
Das ist wirklich eine hervorragende Frage zum Mitnehmen. Wärst du tief in deinem Inneren vielleicht doch ein rücksichtsloser Buffetzerstörer? Oder würdest du dich dabei erwischen, wie du um 6.15 Uhr im Dunkeln ein Handtuch auf einer Liege drapierst, obwohl du das zu Hause für völlig absurd halten würdest?
Wer weiß das schon?
Es lohnt sich definitiv, da mal ehrlich drüber nachzudenken, wenn du das nächste Mal diesen glänzenden Urlaubskatalog in den Händen hältst und verträumt auf dieses azurblaue Mittelmeer blickst. Wir danken dir sehr fürs Zuhören. Bis zur nächsten Erkundung.